Die erste Gemeinde war geprägt vom Namen Jesus. Der Name Jesus war so häufig in ihrem Mund und war so im Gebrauch, im Gemeindeleben, im persönlichen Gebetsleben, in der Ausübung der Autorität, in der Öffentlichkeit. Das hat eine solche Dimension eingenommen, dass es ihnen schließlich dann von den Autoritäten damals verboten wurde, religiöse und politische Machthaber verboten wurde, überhaupt in diesem Namen zu reden. Die erste Gemeinde war also voll mit dem Namen Jesus. Und weil das bei uns heutzutage nicht mehr der Fall ist, der Name Jesus auch in seiner Anwendung nicht das Maß an Aufmerksamkeit erfährt, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen nehmen wir jetzt einen Blick in das Wort Gottes, um das zu vertiefen. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Warum ist diese Aufforderung da? Ist das jetzt eine mechanische Wiederholung, die wir in jedem Satz einbauen oder bei jeder Tätigkeit vorschalten oder nach jedem Satz nachschalten, bei jedem Gebet dann am Ende einfach sagen, im Namen Jesus. Und damit wäre dann eben dem Genüge getan, was der Apostel Paulus hier im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17 schreibt, alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Zum einen will uns damit das Wort Gottes daran erinnern, wer wir sind. Wir sind also nicht auf unsere Kraft und Frömmigkeit reduziert, indem wie wir den Herrn in der Öffentlichkeit verkündigen und darstellen und leben, sondern in dem Augenblick, wo wir bewusst genau dieses Wort Gottes annehmen und sagen, alles, was ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen Jesus, machen wir uns bewusst, dass wir nicht in unserer eigenen Identität und Kraft und Stärke hier stehen und handeln, sondern wir handeln im Namen Jesus. Und Jesus ist der Höchste im gesamten Universum. Ich glaube, wenn wir einen Blick in den Himmel werfen könnten, dann würden wir sehen, wie alle Engel in Anbetung das Lamm Gottes anbeten und dem, der da sitzt auf dem Thron. Jesus in seiner einzigartigen Größe, Fülle an Macht, aber auch einzigartig in dem Wesen, wie er sich oft geoffenbart hat, als die personifizierte Liebe Gottes, als die wandelnde Gnade Gottes. Wir erinnern uns, Johannes schreibt, durch Jesus kamen Gnade und Wahrheit. Dieser Jesus, wenn wir seine Größe in unseren Herzen vor Augen haben, dann werden wir ganz automatisch ihn anbeten und auch ihn in unser alltägliches Leben hineinnehmen. Wenn wir den Namen Jesus in Situationen, ob das Gebet ist oder Dienst ist oder Gemeindezucht ist, Gemeindeordnung ist, wenn wir im Namen Jesus sprechen und handeln, verkünden wir die Herrschaft von Jesus Christus in unserem Leben und auch in den Umständen, in denen wir unterwegs sind. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass wir in diesem bewussten Einsetzen des Namens Jesus wir uns deutlich machen, in welcher Identität wir stehen. So, es ist einmal das bewusste Aussprechen des Namens Jesus, wo wir diesem Wort nachkommen, alles, was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Zum anderen zeigt es auch eine Haltung, die ich mal illustrieren möchte hier an einem Vers aus Johannes Kapitel 13, habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aus Johannes Kapitel 13. Das ist die Szene beim Passamahl, wo Jesus das letzte Passa feiert mit seinen Jüngern. Sie liegen alle zu Tisch. Im Johannes Kapitel 13, Vers 1, könnt ihr das gerne mitlesen, wenn ihr mögt. Und da heißt es hier vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, gemeint ist hier das Passamahl, und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus, und jetzt kommt der entscheidende Satz. So, es geht um eine Haltung, um ein Bewusstsein der eigenen Identität, und das ist hier so schön beschrieben. Wir erinnern uns, es geht hier in Anführungszeichen nur um eine Fußwaschung, also eine jawohl religiöse oder heilige Handlung, aber natürlich jetzt auch eine ziemlich gewöhnliche Handlung, dass man jemanden die Füße wäscht. Also steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus hat sich also in dem Augenblick, wo er sich anschickt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, dann ist er in diesem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Das war das, was Jesus in dem Augenblick beschäftigt hat. Und da müssen wir uns schon fragen, warum steht das so hier im Johannesevangelium? Warum wird hier die gedankliche und Sinneseinstellung von Jesus in dieser Klarheit und Deutlichkeit aufgeschrieben? Weil es uns zeigt, in welchem Bewusstsein seiner Vollmacht und Autorität Jesus in dieser Situation handelt. Und darum geht es natürlich auch, wenn Paulus hier schreibt, alles, was ihr tut in Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus. Es ist in diesem Bewusstsein, wer ich bin in Christus, danke übrigens besonders auch für das erste Lied, das wir heute gesungen haben, es ist Christus in uns. Die Ehre gebührt immer ihm. Kommt was Gutes raus, es ist Christus in uns. Werden Menschen zur Errettung geführt, es ist Jesus, der in uns wohnt, der das bewirkt, weil er der Retter ist. Werden Menschen geheilt? Es ist Jesus in uns, weil er der Herr, unser Arzt ist. Und vieles andere mehr. Und dieses Bewusstsein wird also in dieser Situation so schön dargestellt. Er stand also von dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch, umgürtete sich, dann gieß er Wasser in das Waschbecken, fing an, die Füße der Jünger zu waschen, mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Und dann heißt es weiter, etwas in Vers 15, wo Jesus dann seine Jünger anspricht und ihnen sagt, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. So, und das ist für uns auch ein Beispiel, das eben veranschaulicht, dass wir alles in Wort oder Werk im Namen Jesus tun. Es zeigt uns auch, das hatte ich beim letzten Mal schon angeführt, hier beim Gleichnis vom Weinstock, wird das auch in einem Bild dann nochmal uns zur Aufmerksamkeit gebracht, bleibt in mir und ich in euch, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ich im Namen Jesus spreche, im Namen Jesus handle, dann weiß ich, ich bin in ihm und er ist in mir. Und ich weiß, ja, hier steht, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das nehmen manche Christen zur Entschuldigung, dass sie sagen, deswegen tue ich nichts. Aber du bist ja gar nicht getrennt von ihm. So, das ist nur ein Hinweis für die, die tatsächlich getrennt sind. So, wir machen dadurch klar, ich bin in ihm, ich bleibe in ihm, er bleibt in mir, sein Wort bleibt in mir und deswegen kann ich entsprechend in Vollmacht handeln. Paulus führt das noch weiter aus in 2. Thessaloniker, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Da könnten wir jetzt ein kleines Zelt aufschlagen und eine Viertelstunde drüber reden. Die Zeit haben wir heute Morgen nicht. Deswegen der nächste Satz: damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wird. Was bedeutet das? Wenn der Name Jesus, also das war das Ziel von Paulus, dass der Name Jesus in uns verherrlicht wird. Das heißt, Jesus in seinem Wesen, in seiner Größe, in seiner Macht und Kraft und Herrlichkeit, mit der Fülle seines Lichts und seiner Weisheit. Er hat in uns Wohnung gemacht, ja nicht zu 20%, wo wir dann im Laufe der Jahre durch fleißige Gemeindebesuche langsam aufholen und auf 100% hinwachsen. Nein, er wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, heißt es von ihm. Er hat in uns Wohnung gemacht. Und das ist in uns, er wohnt in uns. Und jetzt spricht Paulus das an, dass der Name unseres Herrn Jesus in uns verherrlicht werden soll. Lädt ein zu einem weiteren Studium. Ich fahre mal hier fort mit dem nächsten Text. Im Alten Testament bereits haben ja schon die Menschen vertraut. Wir haben es beim letzten Mal uns angeschaut. Eigentlich war das Volk Israel dazu angehalten, den Namen Jahwe allen Völkern vorzustellen, so dass alle Menschen hören von dem Gott Israels und zur Errettung finden. Israel ist diesem Auftrag damals im Alten Testament nie nachgekommen, aber es zieht sich durch das ganze Alte Testament der Name des Herrn. Und es wird immer wieder die gleiche Formulierung verwendet, der Name des Herrn. Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Opfern will ich aus freiem Antrieb, deinen Namen will ich preisen. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich oder mache dich unzugänglich. So, es war also nicht einfach oder es ist nicht einfach nur eine Redewendung oder eine Floskel, die da durch das ganze Alte Testament, aber auch durch das Neue Testament sich zieht, der Name des Herrn, sondern der Name des Herrn sollte etwas sein, was wir beständig in unserem Gebet, in unserer Anbetung auf den Lippen haben, so heißt es auch im Hebräerbrief. Das ist Anbetung, das die, wie heißt's? Auf jeden Fall, dass wir sein, müsst ihr nachlesen, Hebräer Kapitel 13, ich habe es jetzt leider nicht auswendig da, die Frucht unserer Lippen, dass wir seinen Namen bekennen, so heißt es. Die Frucht unserer Lippen, dass wir seinen Namen bekennen, das beschreibt der Hebräerbrief als Anbetung. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn schützen oder will ich sie schützen. Auch hier ein Verweis auf den Gebrauch des Namens des Herrn im Alten Testament. Und dabei möchte ich hinweisen auf etwas, was uns eventuell bei unserem Bibelstudium noch gar nie so aufgefallen ist. Wie hat Jesus gebetet? Oder auf welchen Namen hat er sich bezogen? Es gibt eine ganze Reihe von Formulierungen, insbesondere im Johannesevangelium. Ich lese mal einige vor. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Johannes 5,43. Johannes 10,25. Jesus antwortet ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht, die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue. Diese zeugen von mir. Also auch Jesus war in dieser gleichen Situation, dass er im Namen des Herrn gehandelt hat. Nur bei ihm war es eben der Name des Vaters. Wenn er Dämonen ausgetrieben hat, wenn er Kranke geheilt hat, wenn er unterwegs war in seinem Dienst, dann lesen wir nicht, dass niedergeschrieben ist, dass er sagt, fahr aus, du unreiner Geist, im Namen des Vaters. Das tut er nicht. Jesus war in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles übergeben hat. In diesem Bewusstsein hat er gehandelt. Ich bin nicht mehr in der Welt, sagt Jesus in Johannes 17,11. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Also für Jesus war es auch ganz gebräuchlich, sich immer wieder darauf zu beziehen, auch in seinen Gebeten, im Namen des Vaters. Er hat den Namen des Vaters so ausgesprochen. Und ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen des Vaters an ihren Stirnen tragen. Beten im Vertrauen auf Gottes Namen im Neuen Testament. Die erste Gemeinde. Als die Apostel verhaftet wurden und ins Gefängnis geworfen wurden, beten sie gemeinsam, nachdem sie von dem Verhör zurückkommen: Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Auch hier wieder die Formulierung, eigenwillig, dass sie nicht beten, das Zeichen und Wunder geschehen durch Jesus, deinen heiligen Knecht. Nein, sie formulieren durch den Namen deines heiligen Knechtes. Und wir schauen uns da gleich noch ein Beispiel an, wie akkurat genau diese Formulierung ist, dass die Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen seines Knechtes Jesus. Jesus sagt ja an anderer Stelle, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Es ist also der Name. Deswegen diese Aufforderung und auch die Predigt heute Morgen, dass wir den Namen Jesus anwenden, ganz bewusst anwenden, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles übergeben hat und Jesus uns alles übergeben hat. Wodurch? Weil er uns seinen Namen gegeben hat. Jesus hat uns seinen Namen gegeben, das heißt, eine Generalvollmacht gegeben, seinen Namen zu verwenden. Und diese Generalvollmacht, die ist im Gebet, die ist in der Anwendung von Autorität und wie wir im nächsten Vers sehen, für die Jünger damals etwas völlig Neues. Das war für sie eine Offenbarung. Das hatten sie vorher so nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt. So was hat Jesus vorher gesprochen in Johannes Kapitel 16. Er sprach über das Kommen des Heiligen Geistes. Er sprach aber auch darüber, dass er weggehen wird. Und wiederkommen wird nach einer kurzen Zeit. Er sagt, euer Herz ist jetzt erfüllt mit Traurigkeit, auch weil ihr nicht versteht, was das bedeutet. Er geht weg, dann kommt er wieder. So, jetzt habt ihr viele Fragen. Und dann kommt er mit diesem Ausspruch hier, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Später ergänzt er diesen Satz noch im Vers 26 und 27, an jenem Tag, wenn er wieder zurückgekommen ist, wenn er beim Vater war, nachdem er beim Vater war, an jenem Tag, das ist also ein fester Tag, seit dem Tag beten die Jünger im Namen Jesus. Seit dem Tag hat Jesus ihnen Vollmacht gegeben, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Name Jesus mit Vollmacht in der Gemeindeordnung. Ungewöhnlich, kaum angewendet, dennoch es steht in der Bibel und hier wird uns aufgezeigt, was es damit auf sich hat. Werde ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wir haben hier einige Briefe von Paulus. Und wenn Paulus dann diese Formulierung verwendet, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dann ist das eine Aufforderung in der Autorität des Herrn. Dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die sie von uns empfangen haben. Eine andere Situation, eine Person in der Gemeinde wollte nicht umkehren, sondern an ihrer Sünde festhalten. Sie war angesprochen worden, diese Person von der Sünde loszulassen. Das wollte dieser Mensch aber nicht. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, wie sie verfahren sollten in einer solchen Situation, wenn jemand offen in Sünde lebt und nicht von seiner Sünde lassen will. Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern oder dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Das heißt, damit würde der Schutz Gottes von dem Leben dieses Menschen weggenommen werden, wenn du ihn dem Satan überlieferst. Wahrscheinlich für viele von uns eine ziemlich gruselige Vorstellung, weil wir damit keine Erfahrung und keinen Umgang haben. Dennoch, es steht im Wort Gottes und es zeigt hier, wie der Name Jesus im Rahmen der Gemeindeordnung und Gemeindezucht eingesetzt wird, nämlich, dass wir eine solche Person im Namen Jesus, also in der Autorität von Jesus Christus, der der Herr und Haupt des Leibes Christi ist, er hat das angeordnet, dass in der entsprechenden Weise mit einer solchen Person so verfahren soll. Wozu? Weil er den Menschen in Stücke hauen will? Nein, genau das Gegenteil ist ja der Fall. Er will ja, dass dieser Mensch, der sich so in Sünde verstrickt hat, dass der nicht völlig in der Finsternis versinkt und eventuell auch noch das Heil, das er in Christus hat, dann verspielt, vertändelt und dann auch verliert. Sondern dass sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, diese Ermahnung soll man jeden Sonntag im Gottesdienst vorlesen. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, eigentlich heißt es dasselbe sagt. Und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist natürlich eine Ansprache an die Gemeinde, die enorm herausfordernd ist, besonders in unserem Zeitalter des Individualismus. Entschuldigung, ein jeder sei seiner Meinung gewiss, ja. Das ist meine Meinung und das ist deine Meinung. Und dabei belassen wir es am besten, weil wir uns sonst gegenseitig in die Haare kommen. Paulus hat dafür eine Lösung. Er sagt, lasst euch anleiten von eurer Gemeinde, Leitung. Lasst euch anleiten darin, dass ihr alle einmütig redet, also dasselbe sagt. Wir wissen ja, was in der Gemeinde für eine Unordnung entsteht, wenn der eine sagt, ja, das machen wir so, der andere sagt, das machen wir so. Es geht ja auch hier nicht um irgendein ein Bossverhalten jetzt von der Gemeindeleitung von oben nach unten, dass man der Gemeinde irgendetwas aufzwingt. Aber wenn etwas beschlossen ist, dann dass sich alle versammeln hinter diesem Beschluss und dann einmütig mittragen, was die Gemeindeleitung als Richtung vorgegeben hat oder vorgibt. Parteiungen, die entstehen in der Gemeinde, wo auch schlecht geredet wird übereinander, das ist ein offenes Tor für den Feind, der mit diesen Spaltungen und Parteiungen arbeitet und dann Feindseligkeiten schafft in der Gemeinde. Und Paulus macht es hier sehr deutlich, wie das zu handhaben ist. Er baut das nicht allgemein in einen Lehrbrief ein, sondern er sagt das sehr nachhaltig hier, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zurück zur Verwendung des Namens Jesus in unserem alltäglichen Glaubensleben. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das ist also ein normaler Vorgang, den Jesus so praktiziert hat. Paulus, Petrus, die Apostel, Philippus, viele andere, also im Neuen Testament,
gut belegt und verankert. Das ist ein Zeichen, dass dem nicht wir folgen, sondern ein Zeichen, das uns folgt. Sie werden in neuen Sprachen reden. Nochmal ein ganz anderes Thema. Sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen, in meinem Namen, muss man hier hinzufügen, und sie werden sich wohlbefinden. Denn die Kranken werden nicht geheilt durch unsere Hände, sondern sie werden geheilt durch den Namen. Deswegen ist der Name wichtig, aber natürlich auch unser Verständnis, wie wir mit diesem Namen umgehen und wie wir ihn im Mund führen, eben in dem Bewusstsein, dass Gott uns alles in diesem Namen übergeben hat, nämlich die Generalvollmacht. Und deswegen können Sie auch schreiben in der Apostelgeschichte, die ihr Leben, also die Nachfolger von Jesus, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen. So bedeutsam war ihnen der Name. Johannes schreibt später an einer Stelle, er sagt, dies ist das Gebot, dass ihr glaubt an den Namen Jesus. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Werden wir mitherrschen. Durch den Namen Jesus herrschen wir mit. Im Namen Jesus üben wir Autorität aus. Durch unsere eigene Frömmigkeit ist es uns nicht gegeben, oder durch uns selbst über Dämonen oder böse Geister zu herrschen. Wir haben da ein Beispiel in der Apostelgeschichte, wo jüdische Geisterbeschwörer Paulus gehört haben und dann eben das ihm nachgemacht haben. Im Namen Jesus, den der Paulus predigt, ihr bösen Geister, fahrt aus, und es ist gar nichts passiert. Warum? Weil sie den Namen Jesus einfach mechanisch verwendet haben. Da war kein gläubiger Hinterbau da, kein Bewusstsein, wer sie sind in Jesus Christus. Also, deshalb einsetzen oder anwenden des Namens Jesus, um zu herrschen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wieder, es ist der Name. Und hier kommt eine Aussage zum Thema Gebet. Ich lese erst mal den unteren Satz aus Jakobus. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Wieder, es ist der Name des Herrn. Im Namen des Herrn ist der Herr gegenwärtig. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber auch wenn du alleine bist und den Namen Jesus aussprichst und anwendest, ist der Herr in seiner ganzen Fülle und Vollmacht in diesem Namen. Jetzt der Vers in der Mitte, Johannes Kapitel 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So, das ist eine etwas andere Aussage als in Johannes Kapitel 16, wo Jesus sagt, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, aber was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird der Vater euch geben. Und jetzt spricht Jesus davon, dass wir, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Also vorher spricht er, das wird der Vater tun, nachher spricht er, das wird der Vater tun, jetzt spricht er davon, das werde ich tun. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist in dem Wort, das Jesus verwendet für bitten. Das wird an vielen Stellen übersetzt im Neuen Testament mit fordern, aiteo. Ein paar Beispiele. Wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Also da wird immer dieses Wort aeteo verwendet. Nur damit ihr noch ein paar Belege aus dem Neuen Testament habt. Weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Also Juden Zeichen fordern. Sie bitten nicht um Zeichen, sie fordern Zeichen. Heiligt den Herrn, den Christus in euren Herzen, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Okay, also dieses Wort wird mit bitten übersetzt und mit fordern. Hier ist es zu übersetzen mit fordern. Was immer ihr in meinem Namen fordert, werde ich tun. Das sehen wir im nächsten Vers. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück, sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie haben gefordert, dass die Dämonen ausfahren. Und hier sehen wir es in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte. Die Magd mit dem Wahrsagegeist, diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, oder ich fordere, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. So ist das also zu verstehen in Johannes Kapitel 14: Was immer ihr in meinem Namen fordert, das werde ich tun. In dem Augenblick, wo wir im Namen Jesus einen bösen Geist ansprechen und sagen: Im Namen Jesus, fahr aus, in dem Augenblick kommt Jesus in die Szene und der Geist fährt aus, weil Jesus in seinem Namen gegenwärtig ist. Noch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, dieses hier: Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag, er war gelähmt. Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus, heil dich. Also er hat etwas postuliert, er hat etwas eingefordert. Er hat die Heilung eingefordert: Aeneas, Jesus Christus, heil dich. So ist das zu verstehen, dass wir den Namen Jesus einsetzen. Und die Schriftstelle aus 1. Johannes 3, die ich schon zitiert habe: Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Nochmal im Johannes, die so, ich soll mal sagen, ja, bemerkenswerte Formulierung: Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Sein Name ist er. Er ist sein Name. Der Name Jesus in unserem Mund bedeutet: Jesus ist gegenwärtig. Dann schauen wir uns diese eine Stelle noch an und dann schließen wir damit ab. Wir sind mit dem Namen Jesus noch nicht am Ende. Wir haben aber schon etwas tiefer jetzt reingeschaut und ich glaube, ihr versteht die Wichtigkeit des Namens Jesus in unserer täglichen Kommunikation, in dem, wie wir handeln, wie wir ihn einsetzen im Gebet, mit welchem Hinterbau des Bewusstseins wir in einem vielleicht neuen Bewusstsein von Vollmacht im Namen Jesus beten. Entweder einfordern oder den Vater bitten im Namen Jesus. Hier die Heilung des gelähmten Mannes an der schönen Pforte, Apostelgeschichte 3. Und Petrus macht es hier so deutlich in seinen Formulierungen. Lukas hat das hier aufgeschrieben. Petrus aber sprach: Also da sitzt ein gelähmter Mann, der bittet um Geld und schaut Petrus und Johannes an, die gerade zum Tempel reingehen wollen. Und Petrus schaut ihn an und spricht dann zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Er hatte etwas. Was ich habe. Hast du den Namen? Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf und geh umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. So, und dann geschieht ein Volksauflauf, weil der Mann, der schon seit Jahren an der schönen Pforte sitzt, am Tempel, da saß er wahrscheinlich jeden Tag, der war stadtbekannt, der ist plötzlich geheilt, läuft da rum und springt und lobt Gott und geht noch in den Tempel. Also es ist eine ganz große Nummer, die da abläuft. Alles Volk sieht her und läuft zusammen. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundet ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Und für uns ist ja auch der Petrus ein Beispiel, wo wir vielleicht sogar beten, Herr, gebrauch mich wie den Petrus, wenn mein Schatten auf die Leute fällt, dass sie geheilt werden. Ich hoffe, manche von uns beten das. Und dann kann man sehr leicht dahin kommen, dass man sagt, oh, Gott wirkt durch diesen Menschen und dann wird er auf einen Sockel gestellt und dann ist das ein Superheiliger. Und Petrus zieht diesen Zahn hier, er sagt, hey, was schaut ihr auf uns, als hätten wir durch unsere Kraft und Frömmigkeit, weil wir so tolle Christen sind und Nachfolger von Jesus. Nein, nein, er macht die ganze Sache klar. Durch den Glauben an seinen Namen. Und jetzt kommt's. Hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Der Name hat ihn stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube, der durch den Namen bewirkte Glaube, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und später in der Verteidigungsrede, als sie angeklagt werden wegen der Heilung von diesem Mann, führt er nochmal aus, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Namen. Und Herr, ich gestehe hier vor dir, die Fülle deines Namens habe ich bei Weitem noch nicht ausgelotet. Und die Größe deines Namens und wie anbetungswürdig du bist, Herr, und dein Name, Herr, schenk uns da eine Offenbarung. Herr, dass wir, ja, dass unser Mund übersprudelt vom Namen Jesus. Herr, dass dein Name gehört wird in unserem Reden, in unserem Tun sich einfindet, dass wir deinen Namen den Menschen bekannt machen, denn in keinem anderen Namen ist das Heil, in dem Menschen gerettet werden müssen, als nur in dem Namen Jesus. Und Herr Jesus, wir bitten dich hier als Gemeinde in Ingolstadt, wir bitten dich, Herr, mach du deinen Namen groß in dieser Stadt. Dass alle Menschen davon hören, von diesem Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, befestige es in unseren Herzen und schenke du viel Frucht. Amen.